Genes are not your destiny, they are your potential. Das ist ein Zitat von Deepak Chopra. Kennt vielleicht einige von Affirmations-Spotify-Listen. Zu Deutsch, das heißt, Gene sind nicht dein Schicksal, sie sind dein Potenzial. Oh yes, das ist ja genau unser Thema. Und wenn ich eins von mir sagen kann, dass ich von Tests, die man zum Beispiel in einem Drogeriemarkt kaufen kann, wo man testen kann, welche Nahrungsmittelunverträglichkeiten man hat, oder auch Gentests, ich nicht so der große Fan bin, aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen, vor allem was Gentests angeht. Denn Anja, die sich bei uns um Podcasts und den Newsletter kümmert, hat mich auf Stefanie Baumann aufmerksam gemacht. Sie ist Expertin für Nutrigenomik, spezialisiert auf genbasierte Gesundheitsberatung und Ernährung, um Menschen bei der Optimierung ihrer Gesundheit zu unterstützen. Und da habe ich aufgehorcht. Das fand ich nämlich ziemlich spannend und ich freue mich, denn heute geht es um das Thema Lifestyle-Gentests. Was können sie und wo liegen da auch die Grenzen? Und liebe Stefanie, ich würde mich freuen, wenn du dich auch mal kurz vorstellst.
Hallo, ja, schön, dass ich dabei sein kann. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ich bin da total bei dir. Nicht jeder Test macht Sinn und nicht jeder Test ist gut. Also gerade so von der Stange muss man halt immer auch vorsichtig sein, dass man nicht von der Stange kriegt. Und da ist sozusagen auch so meine Passion, dass ich Menschen helfe, ihre Gesundheit sozusagen zu strukturieren. Also was ist für mich persönlich wichtig und was können meine Gene dazu beitragen, dass ich gesund bleibe? Also das Wissen über meine Genetik, weil da sind wir halt alle einzigartig. Ja, also das ist das. Also auch wenn wir alle irgendwie Menschen sind und wir alle rotes Blut haben, heißt das nicht, dass bei uns im Stoffwechsel alles genau gleich läuft. Das ist sogar sehr, sehr unterschiedlich. Und da hilft einfach das Wissen über die Gene. Und man muss sich das so vorstellen, so ein Gentest, der bildet deine DNA ab. Also das, was du von deiner Mama und deinem Papa je hälftig geerbt hast. Und das ist, wie gesagt, unterschiedlich. Und das musst du dir vorstellen wie so ein Orchester. Und dieses Orchester, das besteht aus Streichern, aus Bläsern, aus Trommlern, aus dem armen Kerl mit der Triangel, der nie drankommt. Und darauf kannst du aber verschiedene Lieder spielen. Ja, also das heißt, deine Zusammensetzung, wie dein Orchester im Endeffekt da ist, also was alles da ist, das ist diese Einzigartigkeit der Genetik. Aber dann haben wir auch noch die Epigenetik. Und das ist das Lied, was da drauf gespielt wird. Und das muss man mit einfließen lassen in die Interpretation von dem Gentest, weil sonst hat man einfach nur so einen Bauplan und jeder, der mal ein Haus gebaut hat, der weiß, nicht alles, was im Bauplan steht, wird auch so umgesetzt. Das heißt, da entstehen ein Fehler und dann fängt man an, etwas zu behandeln oder zu unterstützen, was sich in der Realität so gar nicht durchsetzt.
Du klingst ja jetzt auch schon direkt so passioniert. Wie bist du denn überhaupt in diese Thematik eingestiegen?
Also eigentlich durch eigene Problematiken. Wir haben in der Familie mütterlicherseits alle Frauen dieselben Probleme. Also wir sind alle hypermobil und haben also diverse Thematiken so rund um Überbeweglichkeit, Stressanfälligkeit, Schlafstörungen. Und irgendwann habe ich gedacht, so das muss doch irgendwie da so eine gemeinsame Nenner geben. Und da kam ich dann irgendwann auf die Genetik, habe da dann schon so ein bisschen geforscht, aber das ist halt auch schon 20 Jahre her, da gab es noch nicht so viel Infos zu dem ganzen Thema. Und dann irgendwann wurde ich plötzlich nachtblind. Ich bin sehr viel Auto gefahren und plötzlich konnte ich nicht mehr unterscheiden, kommt mir das Auto auf meiner Spur entgegen, was unangenehm wäre, oder ist es die Gegenspur? Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren und kam auf Vitamin A-Mangel und habe gedacht, so okay, lass ich mal testen. Das war total im Keller, also wirklich kaum noch messbar. Und ich habe aber Karotten gegessen wie ein Weltmeister. Also ich liebe Karotten, ich habe echt viel davon gegessen. Und normalerweise kann man als Mensch aus Beta-Carotinen in Karotten halt Vitamin A selber bilden. Das kann der Körper, meiner aber nicht, weil das Gen dafür ist bei mir defekt. Und darüber kam ich dann im Endeffekt auf die Genetik und habe dann Vitamin A eingenommen. Und siehe da, 3 Monate später konnte ich wieder gucken und hatte nachts keine Probleme mehr, Auto zu fahren.
Verrückt. Mhm. Alleine da drauf zu kommen. Die meisten gehen dann wahrscheinlich davon aus, so ja gut, fängt halt die Altersblindheit an.
Ja, ich bin halt ein Nerd. Also das heißt, mir hat mal eine alte Medizinfrau gesagt, die Frage nach dem Warum bringt dich nicht weiter. Das sehe ich mittlerweile anders. Also ich stelle mir immer bei allem die Frage, warum ist das so? Und manche Sachen wird man nicht begründen können oder die Begründung ist sehr weird. Aber manchmal bringt es einem weiter, die Dinge nicht einfach so hinzunehmen, wie sie sind. Also das ist auch was, was mir in der Medizin gar nicht passt teilweise, dass Menschen mit Depressionen, Schlafstörungen oder sonst was die Diagnose kriegen, ja, das ist halt so. Nehmen Sie diese Tabletten und arrangieren Sie sich damit. Das ist für mich eigentlich das, wo ich anfange, mit meinen Klienten zu arbeiten. Dass ich sage, okay, der Arzt hat gesagt, Sie haben nichts. Sie haben aber Symptome. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn da los? Und da hilft mir das Reinschauen in die Gene oft, den blinden Fleck darzustellen, der sonst in der Diagnostik nicht auftaucht.
Ja, dann kommen wir doch gleich mal zum Thema Lifestyle-Gentests. Was versteht man da jetzt genau drunter und wie kann der uns dann tatsächlich auch helfen, unseren Lebensstil zu optimieren?
Also im Endeffekt unterscheiden wir in Lifestyle-Gentests und medizinische Gentests. Die medizinischen Gentests sind halt von akkreditierten Laboren und die haben eine medizinische Relevanz, beziehungsweise die sind messfein genug für 99,9%. Also das trifft zu. Also das heißt, die sind sehr, sehr genau. Und ein Lifestyle-Gentest, der hat halt diese ganzen Zulassungen im Labor nicht, ist aber zu 99% zuverlässig. Ja, also da sieht man, das ist nicht so wirklich viel, was da abweicht. Aber die sind halt nicht in der Lage, damit sozusagen genetische Disposition für bestimmte Erkrankungen wirklich eins zu eins vorherzusagen. Und das finde ich sowieso schwierig. Also weil für mich und auch für viele Kollegen einfach die Umweltfaktoren, der Lebensstil und eben auch so familiäre Belastungen im Alltag, also eine große Rolle spielt. Also wir sagen halt, 40% machen die Gene aus von unserer Gesundheit und 60% unsere Lebensumstände. Ja, und dann finde ich es immer sehr schwierig zu sagen, ja, man hat jetzt ein erhöhtes Alzheimer-Risiko im Gentest oder man hat ein erhöhtes Risiko für irgendwelche psychischen Erkrankungen. Diese Aussagen machen wir halt nicht in unseren Lifestyle-Gentests. Das machen die Humanmediziner in ihren medizinischen Gentests. Also so musst du dir das vorstellen, das ist so ein bisschen geteilt. Es gibt auch Sachen, die können wir einfach in unseren Lifestyle-Gentests nicht sehen. Da sind zwar 850.000 SNPs, also genetische Veränderungen, getestet, aber die sind nicht krankheitsentscheidend in erster Linie, sondern das sind Varianten, die sich durchgesetzt haben im Laufe der Evolution. Ja, genauso wie manche Menschen blaue Augen und manche halt irgendwie grüne oder braune haben, haben sich bestimmte Varianten durchgesetzt und die können aber unseren Stoffwechsel stark beeinflussen und somit auch die Gesundheit unseres Körpers. Also im Endeffekt gibt es zum Beispiel so dieses typische, jeder hat eine unterschiedliche Entgiftung. Ja, also es gibt die sogenannten Glutathion-S-Transferasen, das sind so kleine Maschinen, die nehmen Glutathion, das ist sowas wie der Aufkleber, das soll weg, und das kleben die auf irgendwas, was weg soll im Körper, zum Beispiel Arsen, und dann wird es vom Körper abgebaut. So, und es gibt manchmal Menschen, die haben von diesen Glutathion-S-Transferasen genetisch zu wenig. Und das kann dann halt, wenn du sehr viel Reis isst, wo recht viel Arsen drin ist, natürlich ein Problem machen. Jemand, der das nicht hat, hat dieses Problem so schnell nicht. Das heißt, du kannst sehr gezielt dann sehen, okay, welche Abläufe im Körper sind anders als der Durchschnitt, ja, und kannst da dann direkt drauf eingehen. Interessant. Also Ernährung zum Beispiel ist auch so ein Thema, ne? Du kennst das vielleicht. Es gibt Menschen, die sind laktoseintolerant und das ist genetisch. Also du kannst es auch erwerben.
Ja.
Aber es ist auch genetisch. Und das kannst du auch sehen im Gentest.
Ich wollte nämlich gerade fragen, bei Laktose ist es ja so, dass dann eher die skandinavischen Länder, die können es besser verdauen, aufgrund dessen, dass sie das Enzym besser produzieren oder länger produzieren. Wie ist es denn, weil du jetzt gerade Arsen angesprochen hast, ist es dann in den asiatischen Räumen, nehmen wir jetzt mal Thailand, haben die dann, also ist, kann man dann sagen, potenziell können die dort die Menschen Arsen besser abbauen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt, also tatsächlich macht man das nach einer ethnischen Herkunft, guckt man sich die SNPs an. Also das heißt, die Populationsunterschiede, was du jetzt eben auch sagst, dass Asiaten dann irgendwie eine andere Genetik haben, also mit dem LCT-Gen, also mit dem Laktose-Gen, das haben sie definitiv eine Veränderung. Ja, also das, da sind sie oft dann bei den Mutanten dabei, weil eigentlich ist es eine Mutation, dass wir Laktase als Erwachsener bilden können und nicht der Normtyp. Und da sind halt die Asiaten mehr von betroffen, dass sie halt den normalen Typ haben und nicht den mutierten, den wir hier in Skandinavien sehr viel finden. Aber in Bezug auf den Arsenabbau über die Glutathion-S-Transferasen musste ich tatsächlich mal nachgucken. Es gibt so Populationsstudien, wie weit verbreitet bestimmte SNPs sind. Aber das habe ich bisher noch nicht gemacht. Könnte aber tatsächlich sein.
Ja, weil ich habe, also witzigerweise habe ich mich exakt genau diese Frage erst vor kurzem gedacht, weil ich mir dachte, in meiner Verwandtschaft habe ich Thailänder habe auch eine thailändische, ich nenne es jetzt mal angeheiratete Familie. Und also wenn man da sieht, wie oft da Reis gegessen wird und man sich hier so Gedanken macht über Arsen, war ich dann so ein bisschen so, macht für mich irgendwie alles keinen Sinn. Aber das könnte ja die Antwort sein. Jetzt noch eine Frage, so Basic-Frage nenne ich es jetzt mal. Wie läuft denn so ein Lifestyle-Gentest ab? Wo gehe ich hin? Mache ich das zu Hause oder?
Also einen Lifestyle-Gentest machst du immer zu Hause. Das heißt, du bestellst dir ein Kit und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, mittlerweile drei, aber die dritte ist halt eher selber nicht so gut durchführbar. Das ist ein Blutentest und die anderen Tests sind halt ein Wangenabstrich. Das macht man besonders bei Kindern oder bei Menschen, die jetzt zum Beispiel das Sjögren-Syndrom haben und keinen Speichel genügend produzieren, weil der gängigste Test ist ein Speicheltest. Also du spuckst in ein Röhrchen. Und dann schickst du das ein und dann wartest du, bis du Bescheid bekommst, dass deine Probe sequenziert worden ist und dann kriegst du eine Datei. Das sind dann die sogenannten Rohdaten, da sind wahnsinnig viele Buchstaben drin. Ja, und diesen Buchstabensalat, das nennen wir dann halt Rohdaten und damit kann ich arbeiten. Es gibt auch sogenannte computergenerierte Auswertungen, da bin ich sehr, sehr kritisch. Erstens aus dem Grunde, weil die teilweise Aussagen machen. Also eine meiner Lieblingsaussage von einem Hersteller, der diese Auswertung im Endeffekt bietet, ist, dass man durch dieses SNP, also durch diese Veränderung im Gen, eine verminderte Selenmenge im Nagel hat. Ich weiß nicht, wie wichtig ist das für dich, für dein Lebensglück und deine Gesundheit, das zu wissen. Also ich fände es nicht so ganz wichtig. Ich würde mich da eher über andere Sachen freuen. Also das heißt, manchmal sind da einfach Sachen drin, wo du echt so denkst, so wer hat sich das ausgedacht? Und dann hast du einmal auch so Sachen, dass da die Population zwar angegeben ist, aber das weiß ja keiner. Also würdest du wissen, dass ein bestimmtes SNP, also eine bestimmte genetische Veränderung für dich nur gilt, wenn du Afrikaner bist oder Han-Chinese? So haben wir jetzt nicht so viele hier in Europa, die vielleicht auch einen Gentest machen. Das heißt, manchmal denken die Leute, sie sind betroffen von irgendeiner Veränderung, aber die ist für die überhaupt nicht relevant. Das wird nicht klar dargestellt. Dann ist halt das Thema, dass halt oft nicht genug SNPs, also genug Gene, also Veränderungen innerhalb eines Gens getestet werden, um zu sehen, wie viel läuft denn da noch rund. Also die SNPs sind sozusagen wie so einzelne Zahlen in so einer Zahlenkolonne, die nachher einen Befehl gibt, sage ich mal so, wie eine Telefonnummer, nur dass das halt in dem Fall Buchstaben sind. Aber mit Zahlen ist es einfacher, dass man einfach denkt, das wird eine Telefonnummer und wenn da halt Zahlen nicht stimmen, dann kommst du halt aus Versehen beim Ohrenarzt an und nicht bei der Feuerwehr. Das kann dann doof sein. Ja. So, also das heißt, das ist auch ein Problem. Also du hast halt oft nur, gerade von den Glutathion-S-Transferasen, da ist dann ein SNP drin, also eine Zahl, die verändert sein kann in dieser Telefonnummer. Aber diese Telefonnummer ist 300 Zahlen lang und da wäre es interessant, wenigstens nochmal so 5 anzugucken, die vielleicht auch relevant sein könnten. Das sind halt so Probleme, die oft durch diese computergenerierten Auswertungen entstehen können.
Ja. Was genau kann denn jetzt ein Lifestyle-Gentest über unseren Körper und unsere Gesundheit aussagen?
Boah, also echt viel. Also es gibt, wie soll ich das sagen? Also wenn du dir vorstellst, dass die Gene das sind, was alles in deinem Körper steuern und die Epigenetik das ist, was das im Endeffekt beeinflusst, dann kannst du dir vorstellen, dass deine Stressresilienz, deine Insulinempfindlichkeit, dann wie du bestimmte Mikronährstoffe transportierst oder verstoffwechselst, deine Entgiftung, welche Nahrungsmittel du vielleicht nicht so gut abbauen kannst. Also wie zum Beispiel, wenn du jetzt stark Probleme im Histaminabbau hast, ne, dann sind halt stark histaminhaltige Nahrungsmittel echt ein Problem. Oder du hast eine Lektinunverträglichkeit. Das heißt, du bekommst halt sehr schnell durch Lektine ein Leaky Gut-Syndrom. Also solche Sachen oder eben auch mein Beispiel, ne, mit dem Vitamin A, was nicht richtig gebildet werden kann aus Beta-Carotin. Das ist total relevant für Menschen, die sich vegan ernähren. Ja, so, weil da kriegst du halt Vitamin A als Vitamin A nicht. Das kommt eigentlich nur in tierischen Produkten vor. Und da gibt's halt auch andere genetische Varianten, die halt gerade für Veganer oder Vegetarier relevant sein könnten, weil sie einfach bestimmte Umwandlungsschritte nicht machen können.
Wie läuft das jetzt ab? Du hast jetzt schon gesagt, man kann sich das Computer generieren lassen, also diese Informationen umgewandelt zu bekommen. Man bekommt dann quasi wie so eine, ich sag jetzt mal, man macht diesen Test, man bekommt dann wie diese lange Telefonnummer. Und kann ich da selbst auch was damit anfangen? Oder wie sollte ich sinnvoll mit dieser Information umgehen? Sollte ich da zu jemandem gehen, der mich dann nochmal berät? Was wäre da so der Ansatzpunkt?
Das ist immer die Frage, wo jemand steht. Also wenn man jetzt sehr medizinaffin ist oder man hat einen medizinischen Beruf, ne, oder man findet das Thema Gene total spannend und hat schon mindestens 6 Bücher darüber gelesen, dann kann man mit diesen ganzen Aussagen selber was anfangen. Ansonsten ist es tatsächlich so, es gibt gute Auswertungen, die auch Laien gut abholen, dass das bildlich dargestellt werden, die einzelnen Pfade, wie Gene miteinander arbeiten. Die arbeiten nämlich wie so in einer Fabrik. Also ein Auto wird ja auch nicht an einem Tisch zusammengebaut, sondern das kommt auf ein Laufband. Der eine macht die Reifen, der andere die Türen. Und so ist das mit den Genen auch. Das heißt, man guckt sich auch immer diese Pfade an, die in den meisten Auswertungen nämlich nicht berücksichtigt werden. Aber es gibt halt so tolle Leute, wie Seeking Health, also Stratagene ist ein Auswertungsportal von Dr. Ben Lynch. Das ist so der so ein bisschen auch die Gene nach Deutschland gebracht hat. Und da wird das halt so aufgearbeitet, dass auch ein Laie, der interessiert ist an Medizin und an Gesundheit, das verstehen kann. Andere bieten das oft nicht so gut.
Wo liegen denn jetzt Grenzen bei diesen ganzen Tests?
Also, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Wie ich hatte ja schon gesagt, die Gene sind im Endeffekt nur unser Bauplan. So, wenn ich will jetzt ein Haus bauen und der Architekt hat jetzt den Bauplan geschrieben, gibt das dem Bauleiter und der kriegt keinen Mörtel. Wie wahrscheinlich ist es wohl, dass die Mauer fertig wird? Das ist sehr unwahrscheinlich. Und so ist es mit den Genen nämlich auch. Die brauchen nämlich, damit sie bestimmte Enzyme zum Beispiel bilden können, brauchen sie sogenannte Kofaktoren. Bei der DAO, die Histamin abbaut, ist das zum Beispiel Kupfer. Kein Kupfer, keine DAO. Mhm. Ja? Und so ist das mit einigen Sachen. Das heißt, du kannst im Gentest zwar sehen, wo du bestimmte Einschnitte in deiner Genetik hast, also wo irgendwelche Gene nicht so richtig funktionieren und somit die Enzymbildung gestört ist, aber A, du kannst auch Störungen der Enzymbildung haben, wenn du einfach einen Mangel an bestimmten Kofaktoren hast. Und B, kannst du halt nicht sehen, ob du auch einen Mangel an den Kofaktoren hast, was die Gene noch zusätzlich beeinflusst, wenn du sie nicht auch testest. Mhm. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass es eine ergänzende Diagnostik ist. Das heißt, Gentests alleine zu sehen, ist schwierig. Zu Präventionszwecken okay, kann man so machen, dass man sagt, okay, da gibt es irgendwie Probleme mit der Insulinempfindlichkeit. Das heißt, man sollte sich blutzuckerschonend ernähren oder es gibt Einschränkungen in der Entgiftung. Man sollte Arsen und Quecksilber aus dem Weg gehen. Solche Sachen, das kann man so einfach generell denn sagen. Aber ansonsten braucht man immer ergänzend Mikronährstoffe oder eben auch manchmal, wenn es um das Thema Entzündung geht oder Entgiftung, braucht man auch andere Parameter, die man sich ansieht, damit man den Ist-Zustand des Körpers hat. Mhm. Ja. Und die Aussage, wie wahrscheinlich es ist, dass man irgendwelche Erkrankungen kriegt, das finde ich ganz schwierig. Also erstens halte ich das für eine Sache, die nur ein Humangenetiker jemandem sagen sollte, weil gerade wenn es so um MS geht oder Lupus oder Krebs, das macht sehr viel Angst. Das ist auch oft die Angst meiner Klienten, wenn die kommen, das möchte ich gar nicht wissen. Und dann sage ich immer, das würde ich gar nicht sagen. Also erstens könnte ich es nicht und zweitens ist es eine Sache, die halt ein Arzt machen sollte. Ja. Und selbst da ist es so, dass man diese Wahrscheinlichkeit, wie viel mehr man im Endeffekt empfänglich ist für bestimmte Erkrankungen. Das ist teilweise marginal. Da muss man ganz viele Faktoren oder auch einzelne Gene im Komplex betrachten. Also ein SNP zum Beispiel hat eine 1,3-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit, MS zu bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich eine 1,3-prozentige höhere Chance hätte, im Lotto zu gewinnen, ich würde nicht spielen.
Ja, das heißt, take my money. Spaß. Ja.
Verstehst du? Also das heißt, die Leute kriegen dann Angst, weil da steht erhöhtes MS-Risiko und dann guckst du in die Studie und dann steht da ja 1,3% erhöht. Für die Studie war das sicher voll toll. Die haben das an Mäusen gemacht und das war dann total wichtig und das war für die bahnbrechend, dass sie rausfinden konnten, dass dieses Gen da einen Einfluss hat. Aber für den Menschen, hat das eigentlich nicht wirklich einen Einfluss. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, wie interpretiert man das? Und das ist für Laien wirklich schwer. Und zweitens, wie valide ist das? Und da ist es eben einfach so, da hängt es auch davon ab, welche SNPs werden denn in welchem Gentest in dieser PDF dargestellt, in dieser Auswertung, und wie relevant sind die denn wirklich? Das heißt, in Bezug auf Krankheitsempfänglichkeit, da würde ich weiter blättern.
Ja. Da habe ich gleich noch eine Frage dazu gleich, aber ich habe vorab noch, du denkst jetzt wahrscheinlich, das ist eine blöde Frage, aber nur mal zum Verständnis, weil du ja am Anfang gesagt hast, du kannst zum Beispiel Vitamin A nicht so gut aufnehmen, das hast du eben bei diesem Test gesehen. Hättest du jetzt Vitamin A supplementiert, davor schon, dann würde man das ja aber trotzdem noch sehen in den Test.
Also ich kann Vitamin A nicht gut aufnehmen. Ich kann es nicht selber aus Beta-Carotin bilden.
Sowas, ja.
Genau. Und das wäre auch so gewesen. Und das würde man auch im Gentest sehen, wenn ich literweise Vitamin A trinken würde. Dann würde man mein Blutspiegel zwar sehen, dass der in Ordnung ist, und würde darauf nicht kommen. Ne? Wo ich dann sage, da ist die Genetik dann immer wieder das, was sagt. Der Bauplan sagt aber, du musst es nehmen, sonst hast du nicht genug. Und im Bauplan würde stehen, Steffi kann keinen Beta-Carotin in Vitamin A umbilden. Sie wird einfach von Karotten nur knallegelb. Dem ist auch so.
Das ist halt dann die gelbe Bräune.
Ja, sozusagen. Es ist weit weg von Bräune. Wenn du Kinderfotos von mir siehst, also meine Mutter hat natürlich es gut gemeint und mich unglaublich viel mit Karotten gefüttert. Ich war echt knallegelb. Also ich sehe aus wie so ein oranger Schlumpf.
Also ich bin auch oft gelb, aber bei mir liegt es einfach daran, dass ich... Was hat meine Hautärztin gesagt? Morbus Mollenkracht?
Oh, okay. Heißt das? Hast du auch, das ist auch eine genetische Variante im UGT1A1-Gen, nämlich, dass das Bilirubin abbaut im Körper.
Ja, und genau.
Bei dir langsam, und das kann sich in der Haut ablagern, und dann wirst du gelb.
Ja, interessant. Tatsächlich hat sie aber nie einen Bluttest gemacht. Also sie hat gesagt, ich hab's, aber deswegen war ich habe ihr dann einfach vertraut. Und das war, wie alt war ich da? 14. Und bin hingegangen, glaube ich, gelbe Hände.
Wenn du das Gen bestimmt hast, das UGT1A1, was dafür relevant ist, und da sind homozygote Veränderungen, also das heißt, du hast es von beiden Eltern geerbt und damit ist das Gen maximal eingeschränkt, dann redet man von Morbus Mollenkracht. Und du kannst natürlich Bilirubin auch im Blut testen. Das wird dann erhöht sein, aber es ist auch manchmal nur leicht über dem Bereich, den wir so für normal halten, und trotzdem kann das im Alter auch noch mal mehr werden. Es ist also so, dass, wie soll ich das sagen? Also du musst dir vorstellen, unsere Gene, unsere Entgiftungsgene, und die UGT1A1 gehört zu den Phase-2-Entgiftungsgenen, die sind eigentlich nur für körpereigene Stoffe da. Das heißt, dass du irgendwelche Hormone abbauen kannst, irgendwelche Stoffwechselprodukte und so weiter. So, und jetzt kommt die ganze Maschinerie da draußen mit Arsen, Quecksilber, irgendwelchen Medikamenten und weiß der Kuckuck was, und will auch diese Entgiftungspfade nutzen. Und dadurch entstehen dann eigentlich erst Probleme, die du genetisch in der Veranlagung hast. Für die eigenen, körpereigenen Sachen wird das vielleicht reichen, aber wenn dann 1000 andere Sachen draufkommen, in deinem Fall wäre zum Beispiel die Pille ein Problem, also Östrogene gehen auch über die UGT1A1. Und wenn du davon zu viel hast, dadurch, dass du die Pille nimmst, kann es sein, dass das Gen das nicht mehr schafft, das Bilirubin und das Östrogen abzubauen. Und dann steigt dein Bilirubin an.
Verrückt. Also Wahnsinn, was das für eine lange Leitung hat.
Ja, eine sehr lange Leitung. Und darum wieder, ne? Epigenetik, die Umweltfaktoren. Ja. Bist du noch menstruierend oder nicht? Östrogene haben ganz großen Einfluss. Ne? Ja. Also das heißt, man muss immer genau gucken, wen hat man da vor sich. Also wo kommt der her? Das heißt, die ethnische Herkunft, ist es Männlein oder Weiblein? Und ist es eben auch in welchem Alter? Ne? Also das heißt, menstruiert man noch oder nicht? Also jetzt meine ich nicht unbedingt, aber so hast, glaube ich, verstanden, was ich meine. Das heißt,
ja, voll.
Viele Dinge, die wir uns noch mit angucken, die einfach auch ganz wichtig sind, wenn man sich wirklich die Gene angucken will, weil das muss man mit drauf tun.
Wie kann denn jetzt so ein Gentest zur langfristigen Gesundheitsförderung beitragen? Wenn ich jetzt da das Ergebnis habe, sollte ich dann supplementieren oder ist es mit Ernährung beeinflussbar? Also rein Ernährung, was sind da so die Ansatzpunkte?
Also im Endeffekt kannst du sehr viel anpassen. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Gentest guckst, ja, und du hast zum Beispiel sehr viel Gene, die den zirkadianen Rhythmus verändern. Der zirkadiane Rhythmus ist unsere innere Uhr, die entscheidet, wann im Tagesablauf welche Hormone ausgeschüttet werden, wann die Temperatur steigt und wann sie fällt, wann wir müde werden, wann die Leber besonders viel arbeitet, wann unser Kreislauf mal ein bisschen runterfährt und so weiter. Das heißt, das ist ganz wichtig, nicht nur für den Schlaf, sondern auch, dass alle Funktionen zur pünktlichen Uhrzeit stattfinden im Körper. Und wenn du da jetzt halt starke Veränderungen hast, dann wirst du wahrscheinlich davon profitieren, wenn du mehr auf diesen zirkadianen Rhythmus Einfluss nimmst. Also guckst, dass du abends nicht mit Blaulicht rumhantierst oder noch um 20 Uhr Sport machst wie irre und so weiter, weil du damit die innere Uhr noch weiter irritierst. Und dann kann es irgendwann zu Schlafstörungen kommen. Und Schlafstörungen sind eigentlich schlimmer als Ernährungssünden. Mhm. Weil schon einen Tag nicht richtig oder eine Nacht nicht richtig genug Schlaf reduziert die Insulinempfindlichkeit der Zellen schon massiv. Das heißt, du wirst, so länger du nicht genügend schläfst, umso mehr Insulinresistenz entwickelst du und umso mehr andere Probleme entwickelst du. Das Gehirn wird nicht richtig gewaschen, das Immunsystem wird nicht richtig trainiert. Und das kannst du halt im Endeffekt alles beeinflussen, wenn du weißt, okay, ich bin da anfällig mit dem Schlaf, ich muss mich darum kümmern, auch wenn ich noch keine Schlafprobleme habe.
Ja.
Bei anderen Sachen genau dasselbe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich habe zum Beispiel das Problem, ich habe einen sehr, sagen wir mal so, trägen Selentransporter. Mhm. Er transportiert das Selen in die Zellen und das macht er mit mir so einarmig. Also das heißt, so, der muss mehrfach laufen, dem fällt die Hälfte hin, irgendwie runter und dementsprechend habe ich ein Problem, genug Selen in die Zellen zu kriegen. Mhm. Ja, und darum ist es halt für mich wichtig, darauf zu achten, dass ich genügend davon nehme, aber ich muss auch immer wieder nachtesten. Und zwar ist es auch wichtig, dass ich gucke, also im Vollblut die Werte teste und nicht im Serum. Und am besten auch Hämatokrit korrigiert, damit ich sehen kann, was in den Zellen wirklich ankommt. Dasselbe gilt bei mir bei B12. Da habe ich auch Probleme mit dem Transporter. So, und dann muss ich gucken, was ist denn wirklich an B12 in den Zellen? Weil manchmal ist der Blutwert nämlich dann hoch, aber trotzdem hat man alle Symptome für einen Mangel. Ja, das heißt also, man muss immer zu dem Gentest noch weitere Diagnostik betreiben. Also nicht einfach nur irgendwas einnehmen, weil da steht jetzt, ich habe vermehrten Bedarf an Vitamin A. Mit Vitamin A kann man sich auch super vergiften, mit Selen übrigens auch. Das heißt, nie das als Anweisung nehmen, das einzunehmen, was in dem Gentest rauskommt, dass man da Probleme mit hat, immer erst nachtesten.
Das ist jetzt die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Wie wichtig ist es denn bei diesen Lifestyle-Gentests, nicht nur einzelne Gene zu betrachten? Und was passiert, wenn man sich zu sehr auf einzelne Gene konzentriert, anstatt eben dieses gesamte genetische Bild zu verstehen?
Ja, also im Endeffekt muss man sich immer die Gene im Verband angucken. Also am einfachsten ist es im Endeffekt, wenn man sich so die Neurotransmitter anguckt. Ja, also man braucht jetzt zum Beispiel Tyrosin, die Aminosäure, damit man Dopamin bilden kann. Und dass das gebildet wird, das machen Gene. So. Das heißt, das ist der erste Schritt, damit überhaupt Dopamin da ist. Jetzt gucken sich aber ganz viele einfach nur, die baut Dopamin ab. Und die sehen jetzt, dass da eine langsame kommt ist. Das heißt, die baut langsam Dopamin ab und geben den Rückschluss, derjenige hat viel Dopamin. Keiner guckt sich aber an, wie sieht's denn mit dem Tyrosin aus? Also ich kenne so viele Leute, die also wirklich, wirklich unterstes Limit an Aminosäuren im Blut haben. Das ist wirklich so, dass ich mich manchmal frage, wie man das hinkriegt, weil die nehmen ja alle schon was. Also die Leute, die zu mir kommen, die sind meistens auch schon durch viele Hände durchgegangen. Das heißt, die nehmen schon was und haben trotzdem so gut wie keine Aminosäuren im Blut, dementsprechend auch viel zu wenig Tyrosin, dementsprechend bauen die viel zu wenig Dopamin. So, jetzt gucke ich mir noch die Tyrosinhydroxylase an. Das ist das Gen, was daraus Dopamin macht. Und das ist auch noch langsam. So. Dann kann ich nicht sagen, derjenige hat eine langsame kommt, der definitiv zu viel Dopamin, sondern ich muss mir immer den ganzen Pfad angucken. Ich muss mir dann auch den Transport angucken. Ja, und auch den Abbau. Aber der Abbau ist echt nicht alles. Und so muss man sich halt das alles angucken. Also auch die Entgiftung, das läuft auch in Faden. Die Gene arbeiten miteinander in einem Netzwerk. Ich sage immer so, meine Arbeit ist Sudoku 3D. Ja, und genau so ist es auch.
Ich liebe Sudoku. Aber ich kann es schon in 3D. In 3D klingt schon sehr kompliziert.
Ja, genau. Also ein Kollege aus meinem Bereich, der sagt immer, er macht Unterwasserschach.
Auch gut.
Ah. Genau. Also es ist komplex. Es ist nichts, wo man sich mal eben hinsetzt. Also auch wenn ich Fortbildung gebe oder so, ich habe da sehr viele Ärzte, die auch wirklich gestandene Ärzte sind, die viele Fortbildungen gemacht haben. Eine Professorin hat mal gesagt nach dem ersten Tag, super, jetzt habe ich ewig lange Medizin studiert, habe einen Doktor gemacht und 6 Millionen Fortbildungen und jetzt sitze ich hier und habe das Gefühl, was habe ich eigentlich gelernt?
Ja.
Das ist so das erste Gefühl, was man hat, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, das ist normal. Das vergeht irgendwann ein bisschen. Ja. Also wir werden nie alles wissen und wir werden auch nie alles verstehen. Aber es reicht, wenn wir die wichtigsten Dinge verstehen und anwenden und das kann schon einen sehr starken Benefit für die Gesundheit bedeuten.
Wenn ich jetzt sage, okay, ich kann jetzt zum Beispiel auch Beta-Carotin nicht zu Vitamin A verstoffwechseln, ich gehe da ran an diese Sache mit zum Beispiel Supplementierung von Vitamin A oder ich esse mehr Leber, würde das auch schon passen?
Ja, wenn du das oft genug isst, würde das reichen, ja.
Ja, ich habe schon für mich vorgenommen, Lifehack, Leber einfach in kleine Stücke schneiden, einfrieren und dann wie Tabletten runterschlucken, weil ich
packe das auch
gar nicht. Aber würde das dann vielleicht auch was anderes negativ beeinflussen?
Ja, das gibt es. Also ich mache immer das Beispiel mit Kurkumin. Kurkumin ist ja in aller Munde, ne? Also es ist ja also negativ wie im Positiven, aber überall gibt es Supplements mit Kurkumin. Es gibt goldene Milch, Kurkumin hoch und runter. So, und dann ist es aber so, dass also Kurkumin schaltet ungefähr 3000 Gene und zwar hoch und runter. Also die einen hoch, die anderen runter. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir setzen eine Kurkumin an, weil wir jetzt irgendein Gen ein bisschen runterregulieren wollen, ja, zum Beispiel die MAO-A, dann funktioniert das ganz toll und noch für 2999 andere Gene. Das heißt, es hat immer Auswirkungen und darum muss man immer im Blick behalten. Also alles kann man nicht, aber das ist der Grund, weshalb ich sage Sudoku 3D. Du musst unglaublich viel noch im Kopf haben. Also zum Beispiel, wenn ich Kurkumin gebe, dann muss ich mir immer erstmal angucken, wie sieht denn die Phase 1 der Entgiftung aus? Weil die meisten ZYP450, das sind die Entgiftungsgene der Phase 1, die werden langsamer durch Kurkumin. Und wenn man da starke Verlangsamung hat und man muss zum Beispiel irgendwelche Medikamente nehmen, zum Beispiel Schmerzmedikamente, dann kann das schwierig werden. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen als Kurkumin, weil sonst hemme ich da zu viele von diesen Enzymen und das wirkt sich negativ aus. Wir werden nie alles im Blick haben, weil ich kann nicht, also das schaffe ich noch nicht, dazu bräuchte ich wahrscheinlich eine KI, die alles im Kopf hat. Aber es gibt so bestimmte Dinge, bestimmte genetische Varianten, die sehr häufig auftreten. Und da haben wir natürlich auch schon Erfahrungen und sagen, okay, also diese Kombi ist so häufig, der sogenannte Haplotyp, also der Zusammenfallen von mehreren SNPs, von mehreren genetischen Varianten. Und da wissen wir, das und das und das machen ist total doof. Und man sollte lieber das und das machen.
Okay. Wie sinnvoll sind denn jetzt so Lifestyle-Gentests im Vergleich zu klassischen ärztlichen Untersuchungen? Also gibt es da irgendwas, was man bei der Entscheidung pro und contra beachten sollte?
Also es gibt so ein paar Kriterien, da kann man sich mit langhangeln. Generell würde ich sagen, es ist für jeden Menschen sinnvoll, im Sinne der Prävention mal einen Gentest zu machen. Ich mag das besonders gerne bei Kindern, weil da kann man dann einfach schon ganz viele Dinge vorher sehen, die nicht erst zum Problem werden müssen. Ja, wie zum Beispiel, wenn jemand die genetischen Varianten für eine Zöliakie trägt.
Ja, ja.
Das heißt nicht, dass man das kriegen muss, aber ich wäre dann vorsichtig mit Gluten. Ja. So, wenn es jetzt darum geht, dass jemand krank ist und er verspricht sich durch den Gentest, weiß er genau, was er hat und vor allen Dingen auch, was er nehmen muss, ohne dass es Probleme gibt, dann ist das schwierig. Erstens ist es so, dass wir, wie gesagt, in den Gentests keine Krankheiten sehen können, aber wir können bestimmte Tendenzen sehen, wie zum Beispiel, wenn jemand dazu neigt, eine überschießende Immunreaktion auf bestimmte Stoffe zu bilden oder eher Probleme hat mit den Neurotransmittern und dadurch vielleicht eher eine sehr empfindliche Psyche hat. Ja, solche Sachen kann man dann da sehen. Und dann kann man Rückschlüsse schließen und sagen, okay, vielleicht kommt das aus dieser Richtung und kann dann gezielter arbeiten. Also ich habe zum Beispiel eine Klientin gerade, die hat also massive Schlafstörungen. Also die wacht nachts auf und steht senkrecht im Bett, also wie als hätte sie einen Schreck gekriegt. Und die ist echt wirklich schon durchdiagnostiziert worden, hoch und runter. Also die hat Blutwerte, ich glaube, ich habe hier 200 Befunde. Die sind alle total toll. Das ist noch nicht viel. Also mein Highscore liegt, glaube ich, mittlerweile bei 500
Befunde. Wow.
Ja, also daran sieht man auch, wie hoch der Leidensdruck ist und wie lang die Reise mancher Leute schon ist. Also der längste Leidensweg sind 20 Jahre gewesen bei.
Ich wollte gerade sagen, wie viel Zeit das auch beansprucht.
Und Geld. Also ein Kleinwagen ist scheiß dagegen. Wirklich. Ja. Also das sind teilweise Kosten, kannst du dir nicht vorstellen. Naja, also auf jeden Fall habe ich dann mir da mal angeguckt, wie sieht es denn aus mit der Genetik. Und da war es dann im Endeffekt so, dass da nicht so sehr viel auffällig war. Aber eine Sache war auffällig. Sie hat eine genetische Variante, die dazu führt, dass die Rezeptoren für Cortisol und Stresshormone viel empfindlicher sind als bei anderen Menschen. Das heißt, ich sage immer so, früher in der Zeit, wo wir noch so in Rudeln gelebt haben, sage ich mal, da waren das so die laufenden Alarmanlagen. Die haben am Feuer gesessen und wenn da hinten irgendeine Maus gequiekt hat, dann wusste man, aha, da kommt jetzt der Löwe. Ja? Das heißt, die haben total sensible Empfänger für alle möglichen Veränderungen um sich herum. Und das ist halt genetisch angelegt. Jetzt ist das fiese, das machte damals total viel Sinn, heute aber nicht mehr, weil unsere Herausforderungen, die sind so komplex geworden, dagegen ist ein Löwe echt ein Sechser im Lotto, weil da weißt du ganz genau, wie du reagieren solltest, und zwar weglaufen. Ja, so, aber wenn dein Chef sagt, wenn sie die Frist nicht einhalten, dann schmeiß ich sie raus und die Mitarbeiter einen moppen, weil man irgendwie, keine Ahnung, schielt, dann sind das einfach ganz andere Herausforderungen. Und diese Frau, die hatte einfach schon eine sehr starke traumatische Erfahrung in ihrer Kindheit. Und dieses Gen wird noch zusätzlich epigenetisch, das heißt durch solche Erlebnisse, noch feiner gestellt. Das heißt, bei der reichen einfach Stressoren, die für uns gar nicht merkbar sind, dafür, dass die in so eine sogenannte Adrenalindominanz fällt. Das heißt, der Körper die ganze Zeit im Alarmzustand ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einer Tour bedroht, ja, es geht um mein Leben, da sitzt irgendwo der Löwe, dann werde ich nicht bewusstlos. Jedenfalls nicht vorsätzlich im Sinne von, ich lege mich hin und schlafe. Das heißt, es macht total Sinn, dass wenn die anfängt, in den Tiefschlaf zu gehen, wo sie sich nicht mehr selber wehren kann, also wo sie auch nicht mehr schnell genug wach wird, um zu reagieren, dass sie sich durch einen Adrenalinschub selber wieder wach macht. Ja, das heißt, da wäre jetzt ein Traumatherapeut an der Reihe. Da endet meine Zuständigkeit. Also ich arbeite mit Ärzten und Heilpraktikern und Therapeuten auch zusammen und sage, okay, da ist bei dir einfach eine Besonderheit. Das heißt nicht, dass du krank bist, sondern das heißt, du bist einfach mit einer Ausstattung, die heute schwierig ist, geboren. Und darum musst du lernen, wie du mit dieser besonderen Ausstattung wunderbar leben kannst. Aber das funktioniert halt nicht mit dem 0815 Lebensstil, den wir hier alle versuchen zu erreichen. Ja. Und da geht's dann halt weiter, dass die dann guckt, okay, sie macht jetzt Vagusübungen, das ist schon ein bisschen besser geworden. Wir gucken, dass wir das GABA erhöhen. Das GABA sagt, take it easy, alles ist in Ordnung. Dann darf ich auch mal schlafen. Jetzt schläft sie schon 2 Stunden länger, bis sie aufwacht. Ja, also das heißt, es wird so ein bisschen besser. Aber das ist schon eine Sache, da kann man auch nicht erwarten, dass das von heute auf morgen weggeht, weil das ist halt einfach eine Veranlagung und sie hat obendrauf einfach noch ein fettes Trauma.
Ja, das ist tatsächlich crazier, als man denkt. Mhm. Traumaverarbeitung, ja, und so weiter. Ja, da könnte ich jetzt auch noch Stunden drüber reden.
Ja, ist auch ein wichtiges Thema. Absolut. Das wird mir immer ein bisschen sehr hinten runtergefallen. Also das ist so, ich sag mal so, das ist so mit Schlaf so immer noch so ein bisschen das Stiefkind.
Ja, also Schlaf, Fun Fact, haben wir auch eine Podcast-Folge dazu, da sprechen wir auch genau über diese Themen mit Dr. Dominik Klug, falls er dir was sagt. Ja. Und vor allem auch, was so Traumaverarbeitung angeht, finde ich einfach sehr, sehr spannend, weil das wirklich so viel ausmachen kann in der Gesundheit und im Leben und einfach, um wieder klarzukommen. Und das auch so hilfreich ist, einfach drüber zu sprechen. Ja. Ich sage das auch jedem, weil mich meine Freunde witzigerweise am Wochenende gefragt haben, ja, wie würdest du jetzt jemandem deine Probleme erzählen, wenn du Tiefliegende hast? Ich so, naja, wenn ich demjenigen vertraue, auf jeden Fall. Weil wenn ich eins gelernt habe in Therapie, dann das Reden der einzige Weg oder ein sehr, sehr guter Weg zur Heilung ist.
Ja, also es ist auf jeden Fall so der erste Step, ne, dass man einfach jemanden adressiert, dem man das sagen kann. Also es gibt ja auch manchmal Sachen, wo man vielleicht sich gar nicht traut. Also viele Sachen sind ja auch stigmatisiert, das darf man auch nicht vergessen. Ja, das heißt, es ist schwierig, darüber zu reden, da ist viel Scham. Teilweise auch gerade Opfer haben oft auch den Scham, ich hätte irgendwas anders machen müssen, damit mir das nicht passiert. Ne? So, und der erste Schritt ist einfach, das anerkennen zu können und zu sagen, okay, ich habe dieses Problem. Ich bin bei manchen Sachen, also wenn es echt schlimme Traumata sind, und du kannst mir glauben, ich habe in meiner Karriere schon Sachen gehört, wo ich echt schlucken musste, und ich bin nicht so schnell zu verschrecken. Also ich habe schon viel auch selber erlebt. Aber es gibt einfach auch Sachen, wo man nicht so schnell aufdeckend arbeiten sollte, weil das eine Retraumatisierung gibt. Es ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte. Ich habe eine Klientin, die ist als Kind gekidnappt worden. Und da kannst du dir vorstellen, darüber zu reden, da braucht es einfach echt erstmal ein Standing, dass man das, die Bilder kommen ja wieder und die Gefühle kommen ja wieder, wenn du drüber redest.
Ja.
Und das musst du erstmal halten können. Das heißt, du musst erstmal sehr, sehr viel stabilisierend arbeiten, bevor du überhaupt aufdeckend irgendwie da rangehen kannst, damit das System dann nicht irgendwo abriegelt. Also Traumata ist echt eine ganz, ganz individuelle Kiste und eine ganz Sache, wo man sehr sensibel und sehr, sehr behutsam rangehen sollte, weil mit der Brechstange macht man da mehr kaputt, als dass man da irgendwie was bringt.
Ja.
Und ja, wir haben viel zu wenig Traumatherapeuten. Das ist das Problem. Die Wartezeiten sind so enorm, dass ich manchmal auch echt nicht mehr weiß, wo ich die Leute hinschicken soll. Also funktionelle Ärzte habe ich mittlerweile mehr als gute Traumatherapeuten. Das heißt, die dürfen sich auch gerne bei mir melden, übrigens.
Ja, total. Also wir sind ja auch, wir haben noch zu viele Tabuthemen. Vor allem, was Sexualität und so weiter angeht, müsste man auch noch viel mehr aufrollen. Kommen wir zurück zum Thema Gentest. Wie zuverlässig sind denn die Ergebnisse von solchen Tests?
Ja, wie gesagt, also Zuverlässigkeit liegt bei 99%. Aber es steht und fällt natürlich auch mit den Laboren. Also ich habe es ein einziges Mal gehabt bisher, da wurden wohl Ergebnisse vertauscht. Es war aber kein deutsches Labor. Das haben wir dann darüber rausgefunden. Das war jetzt ein ganz Genomtest. Also es gibt diese Lifestyle-Gentests in zwei Arten. Einmal diese Gentests, wo wir so zwischen 700 und 850.000 SNPs drin haben. Und dann gibt es das ganz Genomtest. Das macht zum Beispiel die Firma Nebula. Und da wird das wirklich das komplette Genom sequenziert. Das ist irre groß. Und da kann man halt auch drin sehen, ob derjenige männlich oder weiblich ist, also X-chromosomal oder Y-chromosomal, und eine Frau hat halt kein Y-Chromosom. Und die hatte aber plötzlich eins in ihrem Gentest. Also Gott sei Dank nur in ihrem Gentest, und es war dann einfach ein Hinweis, irgendwas ist da schiefgelaufen.
Kurzer Schock.
Ja, genau. Also das heißt, ich will nicht damit sagen, dass das häufig passiert. Eher nicht. Also es ist wirklich die absolute Ausnahme. Aber darum gibt es einen Grund, dass ich auch bei manchen Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel das UGT1A1, was du ja auch trägst, ne, diese Mollengracht-Mutation, wenn ich die sehe, dann sage ich immer, okay, ab zum Humangenetiker nachtesten lassen. Weil wir wissen nicht, ob das alle SNPs, die ich da sehe, relevant sind für Mollengracht. Es gibt mehrere. Und vor allen Dingen möchte ich das valide von einem deutschen Labor nachgetestet haben, weil das ist eine Krankheitsaussage, die mache ich nicht. Ich sage nur, da ist was, und das würde ich jetzt mal nachtesten, weil wir wissen nicht, stimmt das jetzt zu 100%, weil wir wissen, es hat eine 99%ige Zuverlässigkeit. Und bei solchen Sachen finde ich das 1% halt wichtig.
Ja. Eine Frage. In welchem finanziellen Rahmen steht man eigentlich bei solchen Tests?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Das steht und fällt natürlich tatsächlich auch damit, was hat man für einen Gentest? Also es gibt halt die zum Beispiel von Ancestry oder von MyHeritage. Die sind weit unter 100 Euro.
Oh, okay.
Ja, aber da fehlt auch viel. Ja, dann gibt es 23andMe. Die würde ich nicht mehr empfehlen. Die haben ein Problem mit Datenlecks gehabt und sind jetzt auch insolvent gegangen und werden verkauft, wahrscheinlich inklusive der ganzen Gen-DNA-Geschichten, die da gespeichert haben. Und kein Mensch weiß, wo die hingehen. Crazy. Da sind wir beim Thema Datenschutz. Aus dem Grunde würde ich auch nicht jeden Hersteller nehmen. Und dann bewegen wir uns bei den guten Gentests, würde ich mal sagen, zwischen 100 und 200 Euro.
Ah, okay. Ich war schon geistig eher bei 500.
Ja, gut, das ist jetzt ohne Auswertung, ne? Das heißt, also je nachdem, also es gibt auch Gentestanbieter, die haben schon eine Auswertung mit drin. Und da kannst du wesentlich mehr ausgeben. Aber das ist halt ganz wichtig, daran zu denken, da fehlen die ganzen Kofaktoren. Also kein Mensch guckt sich an, kein Computer guckt sich an, wie sehen deine Blutwerte aus? Hast du Probleme mit dem Darm, dass du bestimmte Dinge gar nicht aufspalten kannst? Oder fehlt dir Magensäure für die Aminosäuren und du hast darum gar nicht die Vorstufen für bestimmte Neurotransmitter? Diese ganzen Dinge werden nicht mit einbezogen, weshalb ich da wirklich nicht so wirklich ein Fan von bin. Also das ist teilweise so, dass man denn da Aussagen liest. Und das ist ähnlich wie bei der Astrologie. Wiederfinden tust du dich immer irgendwie. Ja, das ist dann echt schwierig, weil die Aussagen natürlich auch so gehalten sind. Weil du darfst ja keine Heilaussagen machen und keine Krankheitsaussagen im Sinne von, du hast jetzt ein 60% höheres Risiko, Krebs zu bekommen vor dem 40. Lebensjahr. Solche Sachen stehen da halt nicht drin. Ja, Gott sei Dank. Das wäre jetzt eine Katastrophe. Aber im Endeffekt ist es immer wieder das, was schwierig wird, wenn das computergenerierte Aussagen sind, dann musst du vorher, also dann kannst du sie so nicht übernehmen. Und dann musst du dich trotzdem wieder auskennen, um das zu interpretieren. Und darum empfehle ich das eigentlich gar nicht.
Okay. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe so einen Test gemacht. Was kann ich denn jetzt, also wie kann ich diese Ergebnisse im Alltag integrieren? Gibt es da irgendwelche praktischen Schritte, wie ich diese Erkenntnisse aus dem Gentest umsetzen kann?
Es gibt so Sachen, die sind generell, also was weiß ich, achte auf deinen Schlaf, achte auf dein Blutzuckerspiegel, dass du den nicht ständig unter die Decke haust. Guck, dass du deinen Lifestyle deiner Persönlichkeit anpasst und nicht umgekehrt. Ja, das sind so Sachen, die wir alle machen sollten und immer. Und die sind auch epigenetisch wirksam. Also wir wissen, dass zum Beispiel Meditation, Atemübung, ausreichender Schlaf wirkt sich auf die Gene aus. Und zwar wirklich messbar. Ja, also das ist nichts, wo ich irgendwie sage so, ja, Orakel, Orakel, sondern das kann man messen. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die kann man dann ganz konkret sagen. Also was weiß ich, zum Beispiel, bei dir würde ich jetzt mal gucken, wie sieht es aus mit deinem Darm? Bildest du sehr viel Histamin selbst? Also hast du viele histaminbildende Bakterien? Gibt es Allergien, ja, die Histamin erzeugen, weil dein Abbau ist, gelinde gesagt, grottig? Mhm. Ja, so, und das meistens ist es so, dass die Leute auch schon mit Sachen kommen und dann weiß ich schon immer, okay, ich muss mal einen Histaminabbau gucken, weil ich sehe schon, dass die Klebsilla haben und dass die mir angeben, dass sie auf Blütenpollen reagieren, dann weiß ich schon immer, Histamin ist ein Thema. Und wenn ich dann in die histaminabbauenden Gene gucke, dann kann es manchmal sein, dass dann, okay, also da müssen wir jetzt definitiv was unterstützend machen, weil der Histaminabbau so einfach zu schleppend ist. Ne? Also jetzt als Beispiel, aber es gibt halt tausend andere Sachen. Zum Beispiel gibt es auch Gene in Bezug auf die Ernährung. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, du sollst dich eiweißarm ernähren oder fettreich oder kohlenhydratarm oder weiß der Kuckuck aufgrund der Gene. Das finde ich echt extrem schwierig. Also genauso wie, was weiß ich, du hast eine Allergie gegen Eier und Garnelen. Das kannst du eigentlich so auch nicht sagen. Mhm. Aber du kannst sehen, ob jemand bestimmte Probleme hat, zum Beispiel, dass er bestimmte Nahrungsmittel schlechter verträgt oder dass er ein Problem zum Beispiel hat mit dem Abbau von Sulfiten, also das, was zum Beispiel auch in getrockneten Obst drin ist oder im Rotwein. Und wenn man da eine Abbaustörung hat, eine genetische, dann muss man einfach schauen, dass man die Kofaktoren für den Abbau immer schön zur Verfügung stellt, dass man genügend Sulfate zur Verfügung stellt, weil die kann man nicht ausreichend bilden. Dass man halt Sulfite vermindert. Also, dass man nicht ohne Ende Knoblauch und Zwiebeln isst, dazu noch ein Glas Rotwein trinkt am besten. Das kann dann einfach diesen Pfad überspielen und kann im schlimmsten Fall zu starken Stimmungsschwankungen, Hautausschlägen und Migräne führen. Bei mir zu Blutdruckabfall. Also, ich kriege dann richtig niedrigen Blutdruck.
Von der Kombi? Oder auch von den einzelnen Zutaten?
Also, bei mir ist es so, ich muss aufpassen mit schwefligen Sachen, also Knoblauch, Zwiebeln, Zeugs, weil ich habe eine Abbaustörung in zwei Genen. Und bei mir ist es dann echt so, dass ich das merke. Also ich kriege dann Kreislaufprobleme.
Ja, wird ja auch in der, ich nenne es jetzt mal, in der mütterlichen Küchenapotheke gibt es ja diesen einen Drink, Zitronen, Bio-Zitronen und ganz viel Knoblauch probieren als Blutdrucksenker.
Mhm. Gut, also der Knoblauch hat schon eine blutdrucksenkende Wirkung. Ja, also das ist schon so. Aber Zwiebel nicht und Taurin 3 Gramm auch nicht und geschwefelte Früchte auch nicht. Also das ist also bei mir ist das Problem, dass der Blutdruck durch den Überschuss an Sulfiten abstürzt. Ja, aber natürlich, wenn ich jetzt ohne Ende Knoblauch essen würde, kann auch sein, dass das auch meinen Blutdruck noch zusätzlich senken würde durch die blutdrucksenkende Wirkung vom Knoblauch. Aber das sind dann nicht die Sulfite.
Interessant, weil ich habe mich immer gefragt, warum ich auf Zwiebeln so schläfrig reagiere. Mhm. Also ich konnte zum Beispiel während meiner Studienzeit, musste ich vehement darauf achten, keine Zwiebeln zu konsumieren, weil ich natürlich ein Late-to-the-Party-Lerner war und mir natürlich pressmäßig alles reingeballert habe und alles getaktet war. Und Zwiebeln mussten komplett gestrichen werden. Sobald, habe ich irgendwas gegessen, ich bin danach sofort eingeschlafen, wenn ich so down war, und dann schaue ich so auf die Verpackung, ich so, warum sind da Zwiebeln drin gewesen? Mhm. Ich bin so verrückt. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand jetzt alles, was du gesagt hast, interessant und bin schon so richtig on fire, das jetzt auch mal selber testen zu wollen. Mhm. Jetzt meine Abschlussfrage. Was sollten Menschen, die sich für so einen Lifestyle-Gentest entscheiden, unbedingt wissen, um die richtige Entscheidung für die Gesundheit zu treffen und auch keine Fehlinformationen zu erhalten?
Also es ist immer wichtig, das als ergänzende Diagnostik zu sehen. Das ist ganz wichtig. Es ist immer nur der Bauplan. Du hast Einfluss darauf. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Du stirbst nicht an einem Herzinfarkt mit 30, wenn das da drin steht. Und du wirst auch nicht mit 40 Alzheimer kriegen, nur weil du bestimmte Gene trägst. Du hast einen Einfluss darauf. Das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder sagt. Ich möchte nämlich nicht, dass die Leute irgendwann noch mehr Stress, den sie eh schon haben, durch ihre Gesundheit und diese Gesellschaft, die wir haben, dann auch noch Stress haben, weil sie denken, sie haben irgendwelche genetischen Varianten und sie kriegen übermorgen Alzheimer und übermorgen Krebs. Das ist ganz wichtig, dass man sich das immer sagt, sonst sollte, wenn man da empfindlich ist, also wenn man sehr dazu neigt, diese Ängste zu entwickeln oder eine sehr erhöhte Krankheitsangst hat, sollte man sich das gut überlegen. Nicht, weil die Aussagen sagen, ich kann diese Krankheit kriegen, sondern weil die Psyche oft mit solchen Aussagen schwer umgehen kann und da das ein Angstfaktor wird. Dann ist es wichtig, sich über den Datenschutz Gedanken zu machen. Im Moment ist es nicht so, dass Krankenkassen Lifestyle-Gentests haben wollen oder verwerten können. Aber wir wissen nicht, was daraus nochmal wird. Es kann sein, dass man sonst irgendwann wie in den USA nicht versicherbar ist, weil man mal irgendeinen Test gemacht hat. Das heißt, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig darüber, dass man halt eben dann auch auf den Datenschutz achtet, also eine europäische Firma benutzt und sich da absichert. Es gibt auch Firmen, die nicht die Daten, also die zugehörigen Daten wie Name und Geburtsdatum und sowas mit den Gendaten verknüpfen. Das finde ich eigentlich immer am besten. Da sollte man sich drüber klar sein. Und man sollte sich drüber klar sein, dass es keine klare Aussage gibt, wie du musst jetzt B3 dein Leben lang in 250 Milligramm nehmen, weil du zu wenig davon produzierst. Ja, das funktioniert nicht. Und es funktioniert auch nicht, dass man sagt, welche Lebensmittel vertrage ich und welche nicht. Das funktioniert auch nicht, einfach aus dem Grunde, weil die Verträglichkeit meistens erworben ist oder die Unverträglichkeit und nicht genetisch. Das heißt, das sind so Kriterien, da sollte man es nicht tun. Und tun sollte man es, wenn man sagt, ich möchte Prävention betreiben, ich möchte wissen, was ich für Veranlagung habe, damit ich die optimal unterstützen kann. Ich habe bestimmte Sachen, die in der Familie vermehrt auftauchen oder ich auch schon in den Jugendjahren hatte und ich möchte wissen, ob es da genetische Komponenten gibt und wie ich sie unterstützen kann. Das sind so die Herangehensweisen.
Ja, wow. Also ich muss echt sagen, sehr, sehr informativ gewesen. Das ist auch so genial erklärt. Ich fand es richtig cool. Tausend Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und für dein Wissen, das du weitergegeben hast. Möchtest du, beziehungsweise, also auch mal danke an alle Hörer, falls ihr bisher noch zuhört, aber ich glaube ja, denn das war ja ein Wissenshack nach dem anderen zu diesem Thema. Wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du an? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Möchtest du da einmal noch ganz kurz was dazu sagen?
Also man findet mich bei Instagram als Nutrigenomik-Nerd. Da versuche ich halt Informationen einfach verständlich rüberzubringen, damit man sich selber fortbilden kann und einfach seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen kann. Weil das ist so meine Grundidee. Meine Grundidee ist, du solltest dein Loch im Fahrradreifen selber flicken können und der dafür nicht einen Mechaniker brauchen. Wenn du die Gangschaltung einstellst, dann solltest du vielleicht einen Mechaniker nehmen, sonst hast du danach eine kaputte Gangschaltung. Das heißt, die Grundlagen würde ich mir wünschen, dass die jeder selber kann und jeder selber darauf einwirken kann und das verstehen kann. Und das ist so meine Motivation, auch Content zu machen oder auch auf Podcast oder auf irgendwelchen Kongressen zu sprechen. Da findet man mich. Ich habe eine Gruppe bei Facebook, die heißt Deine Gene und Du. Da findet man mich. Da kann man auch Fragen stellen. Da antworte ich dann auch, wenn ich Zeit habe. Genauso wie bei Instagram. Wenn man 1:1 mit mir zusammenarbeiten möchte, dann kann man mir eine E-Mail schreiben. Ich habe eine Homepage, da kann man sich auch ein bisschen informieren. Das ist stephaniebaumann.com. Die verlinkt ihr aber, glaube ich, auch.
Yes.
Und dann ist wieder das Thema. Also ich habe ja schon überlegt, ob ich mich klone, aber meine Wohnung ist zu klein für zwei von mir und mein Kater ist schon von mir genervt, dass ich hier wohne. Das heißt, es fällt flach und ich kann halt auch nur bedingt arbeiten, weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Das heißt, es gibt eine Warteliste. Man kommt nicht sofort an mich ran, dass man sagen kann, okay, ich hätte jetzt gerne 2 Wochen einen Termin. Das ist illusorisch. Das funktioniert leider nicht, weil ich einfach mehr oder weniger die Einzige noch bin, die so arbeitet und dementsprechend Wartezeiten habe. Wenn man aber bereit ist, diese Wartezeiten in Kauf zu nehmen, dann gucke ich mir auch wirklich alles ganz genau an. Das heißt, ich möchte dann auch Befunde haben. Ich möchte wissen, was ist schon alles getestet worden? Gibt es irgendwelche Mängel, die sich nie auffüllen lassen? Also ein ewiger Eisenmangel, egal was man macht, der geht einfach nicht hoch. Ja, das sind für mich alles so Hinweise, weil eigentlich bin ich ja Detektiv. Ich bin ja keine Gesundheitsberaterin, ich bin ja Gesundheitsdetektiv. Das heißt, ich hole meine Lupe raus, gucke mir die ganzen Befunde an und dann fange ich an zu kombinieren, was kommt aus welcher Richtung und was sollte man vielleicht auch noch für Befunde machen, um dem besser auf die Spur zu kommen. Und dann gucke ich mir den Gentest mit der Person an und entwerfe halt mit demjenigen dann Strategien für weitere Diagnostik oder eben guck auch, ob Kollegen da sind, die das weiter behandeln können oder man selber in Eigenregie dann Pläne, die ich zusammenstelle, dann verfolgen kann und umsetzen kann.
Sehr cool. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Und vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, das Thema so ein bisschen mehr in die Welt zu bringen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig.
Sehr, sehr gerne, denn uns auch.